Schön, wunderbar. Das ist nicht das Headset, mit dem ich sonst normalerweise hier vorne stehe, deswegen bin ich ein bisschen hilflos, aber das ist nicht schlimm. Wir steigen gleich ein ins Markus-Evangelium, so mitten rein, mitten in die Lebensgeschichte Jesu. Wir haben die ersten Kapitel hinter uns, die finsteren Kapitel der letzten Woche, die kommen erst noch. Wir sind jetzt so mittendrin und wir steigen ein sozusagen in so das Gemeinschaftssetting, aus dem Jesus so kommt. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, so was so euer Gemeinschaftssetting ist, aus dem ihr so kommt. Die meisten von uns würden das wahrscheinlich eher definieren, so über ihre Familie. Sagen so, das ist so der Stall, aus dem ich komme, und dann denken sie wahrscheinlich eher so an ihre Familie. Ich kam aus einem sehr großen Dorf. Ja? Also in meinem Fall waren das irgendwie so 500, 600 Leute. Wir waren ein gigantisches Dorf. Ja? Das, also Langenhorn, das war 7 Kilometer lang. Ne? Also es war fast schon eine Metropole. Aber es gab andere Dörfer, da lebten vielleicht so 80 Leute, 100 Leute, 60 Leute. Also so eine Größenordnung wie diese hier. Und in Dörfern, die richtig Dörfer sind, und das, was wir uns gleich angucken, ist ein richtiges Dorf, also sowas wie eine Gemeinde unserer Größenordnung, da ist es so, dass man sagen muss, als der Stall, aus dem man kommt, das ist so eine Mischung aus Familie und Dorf. Weil man entkommt dem nicht. Die Leute wissen eigentlich schon, bevor man selber das weiß, was man mittags kocht. Und das ist jetzt das harmlose Beispiel, ja? Ich könnte jetzt ganz viele Sachen sagen, die man voneinander weiß und die man miteinander irgendwie bewegt. Im Markus-Evangelium Kapitel 6 heißt es, von dort ging Jesus in seine Heimatstadt, seine Jünger begleiteten ihn. Also die Leute, die ihm nachfolgen, die lernen von ihm, wie das ist, im Reich Gottes sich zu bewegen, sich unter der Herrschaft Gottes zu bewegen. Und wie auch bei uns wird es irgendwann mal sowas wie Sonntag. In diesem Fall ist das Sabbat und das ist dann keine Kirche, sondern eine Synagoge. Am Sabbat sprach er in der Synagoge und viele, die ihn hörten, waren sehr verwundert. Wo hat er das her? Fragten sie einander. Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und erst die Wunder, die durch ihn geschehen. Das lief in den jüdischen Synagogen in aller Regel ein bisschen weniger sortiert ab als bei uns. Also erstmal war das viel, viel, viel kleiner. Also ich meine, in einer Halle wie diese kann man ja locker 400 Leute stecken. So, ne? Sondern das sind, jetzt müsst ihr euch vorstellen, eigentlich sind das in der Regel nur Männer, die zusammenkommen, bis vielleicht ganz versprenkelt Frauen, die hinten sich aufhalten und die möglichst nicht auf sich aufmerksam machen sollen. Das ist so das normale Synagogen-Setting in dieser Zeit gewesen. Eine kleine Gruppe, eher sowas wie ein großes Wohnzimmer, müsst ihr euch vorstellen, nur nicht so schick. Ein dunkles Loch, vielleicht ist ein kleines Fenster da irgendwie so drin. Ne? Und man hat sich irgendwie, man ist dicht beieinander, man riecht einander. Okay? Habt ihr den Geruch? Gut. So, ne? das, ihr müsst so ein bisschen verstehen, was da jetzt passiert. Manchmal ist es ja so, dass man hier sitzt und auch mit dem Parfüm seiner Nachbarn auch umgehen muss. So, ne? Und das ist das, was die jetzt hier haben. Und was sie eigentlich nicht haben, ist sowas wie den Prediger, der vorne steht. Das ist eine ganz skurrile Geschichte, die sich so im Laufe der Zeit entwickelt hat, dass das irgendwie normal ist, dass Leute irgendwie so lange hier vorne stehen und reden und so. In der Bibel finden wir dieses Setting nicht so verankert. Und in der jüdischen Kultur finden wir das noch viel weniger verankert. Da ist das eher so, dass es wird ein Text gelesen und dann findet sowas wie ein Lehrgespräch statt. Und da gibt es natürlich Leute, denen hört man lieber zu als anderen. Das ist ja auch irgendwie gesund und normal. Und offensichtlich ist es so, dass Jesus in diesem Lehrgespräch mit drin ist und redet. Und sie reagieren jetzt also auf das, was Jesus sagt. Und die fragen sich, wo hat er das alles her, der Junge? Ich meine, wo hat er das her? Es ist eine Gefahr von kleinen Gemeinschaften, wie wir das sind, von so schnuckligen Sachen, wo man so ein bisschen voneinander noch weiß und dicht beieinander ist und so. Eine der Gefahren ist, dass irgendwie es gar nicht so leicht ist, das zu feiern, dass der andere was gelernt hat und vorwärts gekommen ist und mich im Idealfall überholt. Das ist manchmal gar nicht so leicht. In Dörfern gibt es so ein bisschen den Hang zur Gleichmacherei. Also du darfst ein bisschen reicher sein als die anderen, aber zeig es nicht. Du darfst ein bisschen schlauer sein als die anderen, aber zeig es nicht. Du darfst ein bisschen frommer sein als die anderen, aber zeig das nicht. Bei mir im Dorf war das, wenn du zweimal hintereinander in Gottesdienst gegangen bist, bist du garantiert unter der Woche beim Kaufmann angesprochen worden, ob du jetzt fromm werden willst. Deswegen hast du das lieber nicht gemacht. Lieber nicht zweimal hintereinander sonntags. Das ist das Feeling. Und das ist die Gefahr, die wir haben als Gemeinde. Also ich rede jetzt viel über Gemeinde, weil wir heute über 7 Jahre Gemeinde und wie auch immer und so. Ne? Die Gefahr, die wir als Gemeinde haben, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, eine Atmosphäre zu kreieren, wo wir einander anfeuern, das Mittelmaß zu verlassen. Wo wir einander Mut machen zu sagen, mach's nicht wie alle anderen. Sondern, wenn Gott dir eine Herausforderung stellt, wenn Gott dir was beigebracht hat, wenn Gott was in dein Herz reingelegt hat, dann mach das. Dann finde dafür einen Weg, finde dafür einen Ausdruck. Und was brauchst du und welche Unterstützung brauchst du und so weiter. Jesus hat offensichtlich sich rausbewegt aus diesem Dorf. Er ist weit rausgekommen aus dem Mittelmaß dessen, was sie so miteinander gelebt haben. Mittelmaß meine ich jetzt hier nicht wertend, meine ich jetzt hier nicht als nur Mittelmaß oder irgendwie sowas. Ne? Das für viele von uns, viele in den Dörfern, ist es total anstrengend, wenigstens Mittelmaß leben zu können. Es ist nichts Wertendes. Aber Jesus hat offensichtlich in der Geschichte dessen so, was verstehe ich vom Reich Gottes? Was verstehe ich von Gott? Was verstehe ich vom Vater im Himmel? Ist er offensichtlich seinen Leuten, mit denen er groß geworden ist, entwachsen, total entwachsen. Aber anstatt, dass sie da sitzen und sagen, hey, bring uns was bei und nimm uns an die Hand und lehr uns und öffne uns den Horizont und ist das nicht cool? Das ist unser Jesus. Irgendwie so, ne? Anstatt ist es das, es merkt man, naja, wo hat er das alles her, ne? Komische Gedanken. Geht ja auch noch weiter. Durch diese Bibelstelle wissen wir überhaupt die ganzen Verwandtschaftsbeziehungen von Jesus. Ist er nicht der Zimmermann, also Jesus ist ein Zimmermann, Sohn eines Zimmermanns, aber auch selber Zimmermann, der Sohn von Maria, der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon und leben nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Wir kennen doch die ganze Sippe. Wir kennen die doch alle mit Namen. Hoch und runter. Der kann uns eigentlich gar nichts sagen. Der ist ja einer von uns. Und wenn der jetzt ganz anders redet als wir, dann hat er ein Problem. Wenn irgendwer von uns was von Gott lernt, was wir anderen noch nicht gelernt haben, dann ist das manchmal gar nicht so leicht. Das auch für sich selber aufrecht zu halten. Es gibt eine Geschichte, die ich finde ich ein bisschen, also die ist böse, aber ich erzähle sie. Ne? Wenn man eine Krähe fängt, ja, und die bunt anmalt, ne, dann fängt die an zu schreien, weil die das nicht schön findet, sie bunt anzumalen. So. Und wenn du sie jetzt freilässt, dann schreit die immer noch, weil es ist echt ätzend, so bunt angemalt zu sein. Dann kommen andere Krähen, gucken sich diese bunte Krähe an, die so schreit. Also sie hören Krähe, aber sieht nicht aus wie Krähe. Und was macht eine gute Krähe, wenn sie so eine bunte Krähe sieht? Sie hackt sie tot, weil das passt nicht ins Schema. Also wir sind ja keine Krähen. Ne? So, das, also auch die Schlimmen von uns kriegen das vielleicht wahrscheinlich besser hin. Aber es zeigt ja irgendwas von so einem Impuls zu sagen, weich nicht zu sehr von mir ab. Die haben ja eine Wahnsinnschance. Mensch, die sind mit Jesus groß geworden und die könnten noch mehr als alle Dörfer drumherum, könnten die das feiern, was in Jesus entstanden ist, was in Jesus gewachsen ist, was in Jesus sichtbar ist. Und alles, was passiert, ist, dass sie sich zurücklehnen und sagen, naja, also, das ist ja nicht so wie immer, das kann irgendwie nichts sein. Darum wollten sie nichts von ihm wissen. Am liebsten wäre es ihnen gewesen, wenn der mal wieder geht. die Störung den Raum verlässt. Gemeinde steht in genau derselben Gefahr. Genau in derselben Gefahr. Dass wir alle miteinander gucken, dass wir irgendwie unser Mittelmaß halten, dass wir uns alle in unserem Fall gut bürgerlich verhalten. Wären wir jetzt eine Arbeitergemeinde, dann würden wir uns alle wie gute Arbeiter verhalten. Wären wir jetzt eine Gemeinde von lauter Geld multiplizierenden reichen Schnöseln, dann würden wir uns alle verhalten wie Geld multiplizierende reiche Schnösel. Wir finden schon irgendwie das so hin, dass wir so miteinander passen. Und da kann man ausbrechen, indem man sagt, lass uns einfach mal größer werden. Das ist übrigens der echte Charme von großen Gemeinden. Ja? In 1000-Mann-Gemeinden kann man das nicht mehr. In der Stadt kann man das nicht. In der Stadt kannst du leben, wie du willst. Ja? Kannst du also da kann die Nachbarn über dich denken, was sie wollen, ja? Aber das spürst du gar nicht. Also da, wo ich herkomme, da hat der eine Punker mit dem einen Skin zusammen am Brunnen, den wir tatsächlich hatten, Bier getrunken, weil mit wem sollten die das denn sonst machen? Ja? So, ne, das waren arme Kerle, aber zumindest hatten sie einen Partner zum Biertrinken gefunden. So, ne? Also so das in der Stadt, ne, da habe ich irgendwie, da kann ich mir mein Umfeld schaffen und kann mir dann meine ganz vielen kleinen Bläschen rausholen und kann das in der großen Gemeinde auch machen. In der großen Gemeinde ist das super. Ich hole mir meine 8 Leute, die mir total Spaß machen und mit denen mache ich mein Ding und irgendwie sowas. Und das ist super. Fühlt sich toll an. Ich schaffe mir mein kleines, schnuckeliges Privatdorf. Meine Nachbarschaft. Und feier das, dass wir so total bunt sind und alles und dass dieses Bunte mit mir möglichst nichts zu tun hat. Denn das ist ja die eigentliche Chance in Dörfern. Die eigentliche Chance in Dörfern ist, dass wir einander ja so ausgeliefert sind. Dass wir tatsächlich einander noch berühren. Dass wir noch miteinander was zu tun haben. Alle Untersuchungen der letzten 3 Jahre sagen, dass es viel leichter ist, für Flüchtlinge integriert zu werden in Dörfern als in Städten. Viel leichter. Aber der Impuls, der innere Impuls sagt mir, ich will lieber in die Stadt, weil da sind ein paar wie ich. Und ich finde meine Nische, in der ich mich halbwegs wohlfühle. Und ich verstehe diesen Impuls total. Wenn ich irgendwie als Flüchtling nach Mosambik müsste, dann würde ich auch lieber mit ein paar Deutschen irgendwo noch in der Nachbarschaft leben können, wenn ich schon als Flüchtling in Mosambik leben muss. Verstehe das total. Ich verstehe jeden, der sagt, ich bräuchte da frömmigkeitsmäßig, bräuchte ich das nochmal 2 Grad an der Stelle ein bisschen anders und hier 2 Grad ein bisschen heißer und da 2 Grad ein bisschen deutscher und hier 2 Grad ein bisschen weniger ne, und irgendwie sowas und deswegen bewege ich mich lieber da und dahin. Aber Dorf, Gemeinde einer bestimmten Größe, hat die Chance zu sagen, ich will mich herausfordern lassen. Ich will lernen. Ich will lernen mit diesen Leuten, die ich mir vielleicht nicht ausgesucht hätte. Ich will lernen, mit diesen Leuten zusammen Leben zu teilen. Und ich will darauf warten und das feiern, wenn Leute etwas erfahren haben von Gott und es erreicht mich. Und ich will das aufnehmen, ich will das genießen, ich will davon lernen. Jesus sagte zu ihnen, ein Prophet gilt nirgendwo so wenig wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Ich werde heute über die Familie nicht so viel sagen, aber ich glaube, dass die meisten an dieser Stelle verstehen, was Jesus hier sehr nebenbei sagt. Also das ist irgendwie so, langsam wird das zur Krankheit, dass ich mir immer die Nase putzen muss, wenn ich hier vorne stehe. Das ist. Können wir mal einmal das Mikrofon vielleicht? Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimat. Die packen ihn alle in die vertrauten Schubladen. Und sagen sich, naja, wir kennen den doch. Wir wissen doch, wie der ist. Wir wissen doch, wie die tickt. Wir wissen doch, wir kennen uns doch. Und das hat was total Schönes und es hat was total Beengendes. Es hat was total Einschränkendes und es hat was Tragendes und Beschützendes. In dieser Spannung bewegen wir uns. Und die spannende Frage ist, ob es uns gelingt, das Gute in dieser Sache zu leben, solange wir es noch leben können. Und auf der anderen Seite das Schlechte, was damit verbunden ist, zu vermeiden, weitergehen zu können. Hier heißt es in Vers 5, deshalb konnte er dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Ja? Also das zeigt übrigens was von dem Standard, den die Bibel ja irgendwie an dieser Stelle schreibt, der hoffentlich uns immer wieder wehtut, wenn wir es lesen. Es ist ja nicht so, dass die Leute sagen konnten, naja, der labert ja die ganze Zeit. Sondern offensichtlich funktioniert etwas in seinem Leben, das in dem Leben der ganzen anderen nicht funktioniert. Es funktioniert was bei ihm. Es funktioniert jetzt nicht so toll wie in den Nachbardörfern, aber es funktioniert. Heilung geht von ihm aus. Keine Wunder, also Wunder ist nochmal was anderes irgendwie als Heilung offensichtlich in dieser Aufzählung. Und nicht so viele Heilungen, nur so ein paar. Aber dass die Leute es nicht schaffen zu sagen, hey, wie machst du das? Wie machst du das? Wie habt ihr die Wende hingekriegt in eurer Ehe? Sag mal, wie machst du das eigentlich mit deinen Kindern? Wie habt ihr diese Zeit überstanden, das bei den 8- bis 12-Jährigen? Wie habt ihr das gemacht? Ich habe bei dir gemerkt, irgendwie die letzten Jahre ist bei dir geistlich was passiert. Du bist doch auch schon lange Christ. Was ist bei dir die letzten Jahre passiert, dass sich das so entwickelt hat? Dass das so auf einmal irgendwie so einen Plop gemacht hat? Das, was passiert ist? Welche Lernerfahrung hast du gemacht? Man könnte es auch rückwärts nehmen und könnte sagen, gibt es irgendwas, was du mir sagen willst? Du kennst mich doch, wir sind doch im selben Dorf. Gibt es was du mir sagen willst? Gibt es irgendwas, was dir an mir auffällt, wo du sagst, Mensch, das würde ich mir für dich eigentlich anders wünschen, besser wünschen. Da würde ich mir wünschen, dass du Gas gibst. Du hast doch was, aber du bringst es nicht auf die Straße. Ich frage mich manchmal, wie könnte dieses Dorf verwandelt worden sein, wenn sie das gefeiert hätten, was bei Jesus lebt. Was für eine Wahnsinnschance wäre das gewesen. Wir sind ja gerade dabei, Dorfgröße zu verlassen. Wir sind jetzt ein bisschen über 100 und das ist definitiv, wir sprengen gerade dieses ganze Ding. Ja, wir werden in 4 Jahren zurückgucken und werden sagen, ja, damals waren wir kleine Gemeinde. Also ich würde mal sagen, das, was wir hier haben, sind so die Letztausläufer kleiner Gemeinde. Weil wir die Gemeindefreizeit haben und weil wir dermaßen viel miteinander essen und weil wir über die Kinder 37 verschiedene Querverbindungen haben und weil viele von uns schon viele Jahre unterwegs sind, sind wir noch gefühlt kleine Gemeinde. Ja? Aber in unserer rein zahlenmäßig sind wir es eigentlich schon nicht mehr. Und von dem, wie wir es organisatorisch an manchen Stellen angehen, sind wir dabei, die Dinge ja auch langsam, aber sicher in ein anderes Fahrwasser zu kriegen. Weil wachsen wollen wir. Wir wollen ja nicht irgendwie wie ein Dorf sagen, nee, also den einen Bauplatz, ne, den kriegt nur das Kind von jemand aus dem Dorf. So, ne? Sondern nee, wir wachsen. Das Reich Gottes wächst. Gott will, dass viele, viele, viele Menschen in Berührung kommen mit der Liebe Gottes. Hier in dieser Geschichte geht es auch weiter. Er wunderte sich, dass die Leute von Nazareth ihm das Vertrauen verweigerten. Was ist seine Reaktion? Jesus ging in die umliegenden Dörfer und sprach dort zu den Menschen. Und jetzt gehen wir in so ein anderes Tempo rein. Ja? Dann rief er die 12 zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und sandte sie zu zweien aus. Er befahl ihnen, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstock, kein Brot, keine Vorratstasche und auch kein Geld. Sandalen dürft ihr anziehen, sagt er, aber nicht zwei Hemden übereinander. Das ist übrigens wie in Marienthal, da haben die Leute auch manchmal zwei so Poloshirts übereinander. Ja? Das ist genau dasselbe. Also die Reichen, die haben da mal zwei Hemden übereinander getragen und die Normalen nicht. Lustig, ne? Also wie sich Sachen halten so über Jahrtausende. Weiter sagt er, wenn jemand euch aufnimmt, dann bleibt in seinem Haus, bis ihr von dem Ort weiterzieht. Ich wusste, das braucht jetzt Minuten, bis das wieder sich beruhigt, ne? Wenn jemand euch aufnimmt, dann bleibt in seinem Haus, bis ihr von dem Ort weiterzieht. Wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen, also mit Ort sind wieder Dörfer gemeint, ja? Kleinstsachen. Du gehst rein in ein Dorf und guckst, wo jemand ist, der dich einlädt zu sich, was nicht ungewöhnlich ist, dass sowas passiert. Ja? Und wenn dich jemand aufnimmt, dann sollst du einfach, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, damit rechnen, dass Gott dich an dieser Stelle haben will. Wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht sogleich weiter und schüttelt den Staub von den Füßen, damit sie gewarnt sind. Ihnen zu einem Zeichen, wörtlich heißt es da. Die 12 machten sich auf den Weg und forderten die Menschen auf, ihr Leben zu ändern. Sie trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Das alles, was wir hier miteinander machen, soll uns trainieren, dass wir mit Menschen in einer Art und Weise umgehen können, dass sie in der Berührung mit uns in Berührung kommen mit dem Reich Gottes, mit der Herrschaft Gottes, mit der Realität eines ewigen Gottes. Mit der Realität eines Gottes, der Kranke heilt, der Zerbrochenes wieder heil macht, der geknechtete Menschen frei macht. Die Realität eines Gottes, der in der Lage ist, Licht in die Dunkelheit reinzubringen. Jesus schickt sie los und er tut das offensichtlich mit einem großen Empfinden von Dringlichkeit. Er sagt, ihr bleibt da, wo ihr aufgenommen worden seid und los geht's. Wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht ihr einfach weiter. Ihr bleibt da nicht am Rande des Dorfes und versucht da irgendwie die ganze Zeit rumzuhaken, ob nicht vielleicht doch irgendwie möglich und irgendwie so. Nein, nein, nein. Los geht's. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Zu sagen, wie schaffen wir es, ein Miteinander zu entwickeln, das uns ermutigt, Gas zu geben. Und was heißt Gas geben für Gottes Herrschaft in deinem ganz privaten Leben? Wie sieht das bei dir aus? Für die Jünger war das klar. Die Jünger waren reingerufen worden in ein Ausbildungssetting, das sehr klar definiert eigentlich war. Man wird Jünger eines Rabbis, um selber Rabbi zu werden. Für die Jünger ist das eigentlich nichts super Spezielles, was jetzt hier passiert. Die freuen sich gerade wahrscheinlich wie Stint und sind total aufgeregt, weil jetzt dürfen sie das erste Mal alleine, nicht ganz alleine, sie müssen zu zweit, damit sie nicht zu viel Blödsinn machen, ne? Aber so, also jetzt dürfen sie ohne Jesus, dürfen sie lehren, sie dürfen predigen, sie dürfen heilen und Dämonen austreiben und was man halt so alles tut, wenn Gottes Herrschaft sichtbar wird in dieser Welt. So, ne? Und das ist das Ding, was hier passiert. Diese Berufung, ein Rabbi zu werden, werden die wenigsten von uns haben. Was will Gott von dir? Was will Gott von dir? Was ist das, was Gott in deinem Leben will, sehen will und was nicht kommt? Jesus könnte jetzt ein Buch darüber schreiben, wie schwierig das ist mit der Familie und dem Umfeld und Dorf und irgendwie sowas. Ne? Er wundert sich und geht weiter. Wo ist es bei dir wichtig, mal loszulassen und sich einfach nur zu wundern und weiterzugehen? Wo ist es bei dir wichtig, dass du dich zu Gott umdrehst und sagst, Gott, ich denke, das ist mein Job, das ist meine Aufgabe und ich möchte, hier heißt es in dieser Formulierung, ich möchte Vollmacht haben. Ich möchte Vollmacht haben. Vers 7, da rief er die 12 zu sich, er gab ihnen die Vollmacht an dieser Stelle, die bösen Geister auszutreiben. Wahrscheinlich für die wenigsten von uns das, wofür sie Vollmacht bräuchten. Vollmacht ist die erteilte Erlaubnis im Namen dieser Person, Gott, zu handeln in dieser Welt und mit dieser Kraft zu handeln. Es ist die Vollmacht, die ein Polizist hat, ein Auto anzuhalten. Weil der Staat ihm sagt, du darfst im Namen der gesamten Bundesrepublik Deutschland, darfst du diesen BMW zum Stehen bringen. Und wenn er sich dieser Vollmacht nicht beugt, dann hat der Fahrer und dieses Auto ein wachsendes Problem. Wofür brauchst du Vollmacht? Fragst du Gott noch Vollmacht? Gibt es Dinge, wo du dich umdrehst zu Gott und sagst, Gott, ich weiß doch, dass du das von mir willst. Los geht's. Gibt es Leute in deinem Umfeld, denen du sagen musst, ich brauche eure Ermutigung. Wir sind doch hier im selben Dorf. Ich brauche euren Segen. Ich brauche euer Gebet. Ich brauche das, dass Leute sehen, dass das meine Herausforderung ist und an der hänge ich gerade und komme nicht weiter, aber ich will weiter. Und das Letzte, was wir brauchen, ist, dass einer sagt, naja, wer weiter will, der ist ja auch ein bisschen arrogant. Lass uns aufpassen, dass wir nicht dörfliche Strukturen miteinander kultivieren, wo alles hoffentlich schön beieinander bleibt. Wir wollen, dass Gottes Herrschaft, dass Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes überwältigende Schönheit aufleuchtet an unseren Arbeitsplätzen und in unseren Nachbarschaften, bei den Freunden von den Freunden unserer Kinder. Wir wollen, dass die Sonne aufgeht. Deswegen machen wir Gemeinde miteinander. Deswegen sind wir die letzten Jahre unterwegs. Deswegen sind wir die nächsten Jahre unterwegs. Habt ihr übrigens gemerkt, dass wir heute ein prophetisches Element in diesem Gottesdienst hatten? Wir hatten schon die Zahlen für 2018. Ja? Also es hat mich tief bewegt, ne? Dass also so ein prophetisches Element so in dieser Sache drin war. Das war böse. Ja, die Gemeindefreizeitzahlen werden größer. Ja, genau. Wir wollen, dass Gott mehr und mehr Ehre durch mehr und mehr Menschen, durch mehr und mehr brennende Herzen in immer mehr Ausdrucksformen bekommt. Einfach weil Gott Gott ist. Und weil es zwischendurch diese Momente gibt, wo wir uns einfach und stint freuen, dass wir ihn kennen dürfen. Und dass es das Mindeste ist, dass wir ihm einfach alles geben. Ich bete mit uns. Ach Jesus, ich wünsche mir das so, dass wenn du in unsere Mitte kommst, dass wir dir nicht begegnen mit einem, den kennen wir doch. Wir wollen dich nicht in irgendeiner Box haben, wir wollen dich nicht in irgendwelchen wohldefinierten Wegen haben, was Gott denn so tut und was er nicht tut. Wir wollen auf den Horizont schauen und wir wollen warten und schauen nach dem Neuen, was von dir kommt. Herr, wir bitten dich, dass wir einen Blick haben auf die Menschen in unserer Mitte, der getrieben davon ist, Dinge zu entdecken, die gerade dabei sind, aufzuknospen. Ein Blick, der das sieht, was vielleicht noch keiner richtig gesehen hat. Und das zu feiern und sich daran zu freuen. Wir danken dir für die vielen Kinder, an denen wir das trainieren, aber wir bitten dich, dass auch für diesen Bereich hier. Wir bitten dich, dass du uns schenkst, dass wir einander ermutigen, dass wir einander feiern mit dem, was du uns an kleinen Lernerfahrungen, an großen Lernerfahrungen, an Schritten gegeben hast. Ich danke dir für die Herausforderung, die wir gemeinsam tragen, für die Not, die in unserer Mitte ist und die sich hier nicht verstecken muss. Wir danken dir für das Dorf, das du uns hier schenkst. Und wir kommen zu dir und sagen, wir wollen nicht ein Dorf verteidigen. Wir wollen dir folgen. Wir wollen, dass du geehrt wirst in unserem Leben. Wir wollen überfließen vor Liebe. Und Gott, dafür brauchen wir dich. Dafür brauchen wir dich. Komm mit unserer ganzen Armut. Und wir hoffen auf dein Reichtum, Herr. Du bist unsere Hoffnung. Und das macht uns froh. Amen.